Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei der Board Game Theory. Eine neue Woche, eine neue Folge. Letzte Woche haben wir leider aussetzen müssen, aber deswegen starten wir heute ganz frisch wieder durch. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit dabei sind der Patrick. Hi Patrick.
Hallo.
Und der Dennis. Hi Dennis.
Hi Leute.
Und jetzt, die aufmerksamen Hörerinnen werden es gemerkt haben, der Dennis klingt ganz anders als der Dennis sonst, weil es ist ein anderer Dennis. Und zwar haben wir heute einen Gast bei uns im Podcast, und zwar den Dennis vom Wolpertinger, der Spieleladen in Gütersloh.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Da freue ich mich darauf, auf das Gespräch heute. Genau, und wie wir das mit uns auch gemacht haben, damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen, Dennis, stell dich einmal doch ganz kurz vor und wir fangen an mit der Frage, warum überhaupt Brettspiele?
Tja, da muss ich aber ganz lange zurückkramen in meinem Kopf.
Weil das ist kein Problem.
Weil ich schon, wie lange spiele ich schon Brettspiele? Bestimmt 22, 23 Jahre? Ich glaube tatsächlich durch einen Kumpel, der hat damals Warhammer Fantasy gespielt und habe das bei ihm immer aufgebaut gesehen. Und ich glaube, so bin ich quasi über den Tabletop in die ganze Spieleszene reingekommen. Dann hat mal Magic gespielt, dann andere Tabletops, Brettspiele. Also da spielst du eins, spielst du alles. Also bei mir ist das zumindest so.
Okay.
Und ich glaube tatsächlich, aber Warhammer heute heißt es Age of Sigma, früher hieß es Fantasy. Damit bin ich tatsächlich, wie alt war ich? 17, 18, glaube ich, habe ich mir die erste Grundbox damals gekauft mit Orks und Imperium war das.
Cool.
Und dann, wie gesagt, ist man dann irgendwann mal so, es gibt eine Spielemesse, fährt man zur Spielemesse, dann ist sowieso alles vorbei, wenn man da einmal war.
Ja, das ist richtig. Aber es ist schon dann ein krasser Einstieg, ne? Über Tabletop hatten wir das auf jeden Fall bisher noch nicht bei uns. Hat noch keiner gesagt, dass er über Tabletop eingestiegen ist.
Ja, zumindest ist das erste Buch. Also klar hat man als Kind irgendwie mal Hotel gespielt oder irgendwelche Spiele, aber das würde ich jetzt noch nicht sagen, so als super Hobby, aber ich glaube wirklich mit Warhammer ist das dann angefangen.
Cool. Ist das dann auch so ein Grund, warum es bei dir im Laden auch viel so Miniaturbemal-Sachen gibt, weil du so aus der Ecke kommst?
Wird bestimmt ein Grund sein, weil ich selber halt auch spiele. Nee, also ich hab ja im Prinzip für mich so vier Schwerpunkte mich ausgemacht, weil ich halt auch alles vier selber gespielt habe. Ne? Das sind immer das Brettspiele, Rollenspiele, Trading Card Games und halt Tabletop. Und das ist so für mich in so ein Brettspielladen oder Spieleladen, wie wir uns nennen, gehören die Sachen rein. Ich würde auch gerne noch Lego verkaufen und alles, aber das habe ich gar nicht. Aber für mich ist das so ineinander übergehend. Ne? Also wir haben auch viele Kunden, die auch tatsächlich nicht nur Brettspiele spielen, sondern auch Tabletop oder dann halt Tabletop und Magic oder Brettspiele und Rollenspiele. Also das hast du schon häufig, dass dann der ein oder andere oder sehr viele meiner Meinung nach sogar auch zwei, drei verschiedene Sachen spielen.
Okay.
Oder mal machen.
Und wo wir dann gerade bei dem Laden schon sind, wie bist du dann auf die Idee gekommen, irgendwann zu sagen, das Spielen ist ganz schön, aber das Zeug dann irgendwie verkaufen und dann so einen Laden mit aufzumachen, wäre auch viel Spaß. Wie ist dazu gekommen?
Tatsächlich ist das schon ein bisschen länger her. In Mitte 20 hat man schon die erste Idee gehabt. So, weil hier in Gütersloh gibt es halt zwei Spielzeuggeschäfte, sagen oder Spielwarenhändler, aber nicht so einen richtigen Brettspielladen. Klar, in Bielefeld hast du früher was gehabt und hast auch immer noch was, aber immer nach Bielefeld juckeln, und ich bin und war nie der große Online-Käufer, also bei all meinen Klamotten nicht. Und dann, aber mit 25 machst du so einen Laden nicht auf. Da legst du das wieder in irgendeine Schublade. Und wie gesagt, vor 4 Jahren oder beziehungsweise vor 5 Jahren war man so ein bisschen unzufrieden auf seiner Arbeit, sag ich mal. Und wenn man sich drüber nachdenkt, dann muss das noch 35 Jahre machen. Naja, komm, lass mal gucken, was man doch noch was anderes machen kann. Und dann hat man einfach mal geguckt, so doof wie das klingt, bei Immobilien-Scout habe ich geguckt und habe halt meinen ersten Laden dort gesehen, hingefahren. Und er sagt, komm, okay, kriegen wir irgendwie hin. Und haben dann quasi alles, was wir an Geld hatten, zusammengekratzt und haben das dann aufgemacht. Gar nicht mal aus dem aus dem ersten Blick dahinter davon, willst du jetzt groß leben und einfach das Ding zu machen, einfach mal zu gucken, was passiert. Und wichtig war halt immer, das Ganze ohne Bank oder ohne Kredit zu machen, weil wenn es da nicht funktioniert, kannst du abschließen und gehst wieder arbeiten. Ich hatte von dem Chef meiner Frau quasi eine Zusage, pass mal auf, wenn es nicht läuft, kannst bei mir sofort morgen anfangen zu arbeiten. Also eigentlich war alles sicher. Wär's in die Hose gegangen, dann wäre ich auch heute noch irgendwo unterwegs auf jeden Fall. Und so hat sich das ergeben. Natürlich, wenn man selber seit Jahren viele Brettspiele spielt, möchte man natürlich nicht nur diese 0815-Spiele den Leuten auch näher bringen, weil es ganz, 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 ganz viel, ihr wisst das wahrscheinlich beide selber, viel tolle Sachen neben dem Mainstream einfach gibt. Und das war, glaube ich, die Grundidee, oder eine Community zu schaffen. Ne? Das machen wir auch sehr, sehr viel mit vielen Spielerabenden, haben wir das vor Corona gemacht und Turniere, das war uns immer sehr, sehr wichtig. Also mindestens 2-3 Mal die Woche haben wir wirklich abends den Laden bis 10 Uhr aufgemacht und haben dann für auch die Leute einen Treffpunkt gehabt einfach, dass sie mir auch was zocken können.
Okay, cool. War das dann auch so ein bisschen, um überhaupt den Laden bekannter zu machen, quasi die Idee dahinter?
Ja, auch, ne, klar. Ja. Aber, also ich glaube, wir haben unser erstes Turnier, haben wir direkt am Eröffnungswochenende gehabt.
Na, cool.
Wir haben nämlich freitags aufgemacht, samstags aufgemacht und am Sonntag hatten wir schon unser allererstes Turnier, das war ein Zug-um-Zug-Turnier. Und das war so für uns so das Einfachste, irgendwie mal, komm, wir machen mal ein Zug-Turnier. Und das war halt direkt mit irgendwie, weiß nicht, 16 Leuten oder sowas voll.
Ja, cool.
Und das hat sich dann so ergeben. Ne? Dann irgendwann machst du natürlich dann die erste Magic-Veranstaltung, dann machst du das erste Tabletop-Turnier, ne? Und dann Brettspielabend. Das ist dann so ein Übergang. Also wir hatten jetzt keinen Plan, so und so und so muss es sein. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Es ergibt sich einfach irgendwie irgendwas, wachst du nachts auf oder morgens stehst du und sagst, ey, das ist eine Idee, stellst du der Frau vor oder wem auch immer, sprichst darüber und denkst du, ja, das kann funktionieren. Dann probierst du es und bisher hat, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Events wir eingestampft haben wieder, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir die Ideen, die wir hatten, sind immer ganz gut angekommen bisher.
Cool. Gut, dann wir reden ja gleich noch ein bisschen genauer über den ganzen Kram und dann aber jetzt erstmal der Name Wolpertinger, der ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Magst du das einmal kurz beschreiben für alle, die auch nicht wissen, was ein Wolpertinger denn überhaupt ist?
Also grundsätzlich ist es der Wolpertinger aus dem süddeutschen Bereich und ist halt ein Fabelwesen. Wir haben, also die meisten sehen es auch so, das ist halt ein Hase mit Geweih und Vampirzähnen und Flügel. Gibt aber auch eine Kuh mit Flügel, also da ist dem keine Grenzen, weil es halt einfach ein Fabelwesen ist. Das Ganze ist durch denselben Kumpel quasi auch entstanden, der mich zum Tabletop gebracht hat. Also ist der für viel verantwortlich. Wir haben Rollenspiele gespielt und dann ging es halt irgendwie mal darum, ne, irgendwie braucht man ein Haustier oder sowas. Und dann hat er immer gesagt, er will einen Wolpertinger mitnehmen. Und dann damals so, kannte das überhaupt nicht. Und er kannte das damals schon. Und dann hat man sich halt das mal angeguckt. Aber 20 Jahre später oder sowas vergisst du das einfach, ne? Und dann irgendwann sitzt du halt abends da mit der Frau. Ja, wie nennt man denn den Laden? Ja, irgendwie Spieleladen oder dies oder das. Das ist irgendwie so super uninteressant, ne? Wir haben damals schon, wollten wir quasi schon eine Marke auch etablieren, dass man halt auch wirklich weiß, der Wolpertinger ist der Wolpertinger, brauchst ein Logo dazu. Und meine Frau kannte die Geschichte und sagte, pass mal auf, was hältst du denn davon? Wolpertinger, der Spieleladen. Weil A, in OWL hat ein Wolpertinger eigentlich gar nichts zu suchen. Und man ist halt sehr schnell im Gespräch. Und genauso war es am Anfang auch. Weil genau die Frage, die du mir stellen oder haben auch sehr viele andere einfach gestellt, weil sie halt damit ja überhaupt nicht, was ist ein Wolpertinger? Ne? Und schon bist du im Gespräch.
Ja, genau.
Und da hat eine Freundin von uns dann das Logo gezeichnet. Und so ging dann eins in anderen über. Das war quasi eine Idee von meiner Frau dann am Ende.
Cool, also mir gefällt der Laden super. Also der Name ist sehr gut und genau was du sagst, es ist quasi eine Marke. Man sagt der Wolpertinger und dann
weiß
man schon Bescheid. Ist schon cool. Ja, prima. Und dann bräuchten wir noch so eine aktuelle Top 3 von dir.
Boah, tut mich immer super schön, wenn mich was ist dein Lieblingsspiel? Ja, das eine Lieblingsspiel gibt's nicht. Also tatsächlich das Spiel, was wir dieses Jahr am meisten gespielt haben, ist das Dinosaur Island Roar and Ride.
Okay.
Das finde ich tatsächlich gut. Ob das dauerhaft in irgendeiner Top-Liste drin ist, will ich gar nicht behaupten. Aber aktuell das meistgespielte Spiel dieses Jahr bei uns. Wenn ich eine Top-Liste machen müsste, ist, glaube ich, auf jeden Fall Everdell mit drin. Ich gucke mal ein bisschen so durch, was wir so haben. Das ist so. Ja, Too Many Bones, War Chest, das sind schon coole Sachen. Manche Spiele hast du halt erst relativ selten gespielt, so Vixia, das bringst du nicht jedes oder nicht jeden Tag auf den Tisch. Ja. Aber ist auch ein geiles Spiel. Also Top 10 auf jeden Fall. Aber also ein Everdell ist bei mir eigentlich, also Top 3, egal was passiert, glaube ich, wird ein Everdell immer in den Top 3 sein. Und ja. Escape Plan finde ich auch geil. Habe ich auch immer wieder gesagt, dass eigentlich immer in den Top 3 drin. Ich würde es mal so belassen. So, also Everdell immer dabei und dann, glaube ich, ist das immer von Halbjahr zu Halbjahr ungefähr, könnte das, glaube ich, auch immer sich verändern. Aber Everdell ist tatsächlich immer dabei.
Cool. Ja, ich meine, dafür kommen auch zu viele tolle Sachen immer raus, ja, dass man das dann nie anpassen sollte. Ne? Ja, cool. Aber das reicht als erste Einschätzung. Und dann die letzte Frage, die wir mal stellen, ist deine Spielaufgabe, deine präferierte?
Tatsächlich völlig egal. Weil die meisten immer am Tisch sagen, ey, ich will grün, ich will gelb und ich finde, dass was überbleibt. Also am Ende ist das zweitrangig. Wenn es ein Schwarz gibt, spiele ich wohl ganz gerne mal schwarz, aber am Ende ist es völlig egal, mit welcher Farbe man gewinnt. Das ist völlig egal.
Ja, Hauptsache. Sehr schön gesagt. Ja, cool. Vielen Dank dann schon mal für die Vorstellungsrunde. So, und dann gibt es jetzt ja traditionell unsere Intro-Frage. Da kannst du natürlich auch gerne dran teilnehmen. Und der Patrick hat die Idee, wir sagen, was ist unser letztes Kickstarter-Projekt, was wir unterstützt haben? Patrick, beginne.
Mein letztes Kickstarter-Projekt ist Lords of Ragnarok, der neue Klasse-Streich von Awakened Realms. Der Wikinger hat mich tatsächlich darauf gebracht und ja, als er dann die Miniaturen mir gezeigt hat, war ich erstmal interessiert und dann habe ich mir so ein bisschen durchgelesen. Wer da nicht mitgemacht hat, ist selber schuld, glaube ich. Also da bin ich dann auch all in quasi gegangen, ohne nur diese tollen Sundrop-Erweiterungen oder wie das heißt, die habe ich dann nicht mitgenommen. Aber ja, da musste einfach, das ist schon mit sehr, sehr großen Figuren dann auch dabei. Ich habe mich mal auf die Seite der Miniaturen in diesem Fall geschlagen, ja.
Okay, ich bin übrigens nicht dabei, also ich habe einfach Pech gehabt. Dennis, was war dein letztes Kickstarter, was du unterstützt hast?
Ich habe gerade hier schon meine App aufgemacht und ich sehe, da kommt ja noch ganz schön viel. Das letzte, wo ich mit einem Euro oder mit einem Dollar reingegangen bin, ist Deep Rock Galactic. Irgendwie, also nur mit einem Dollar reingegangen, weil ich mir gar nichts näher angeguckt habe. Es ist ein rein optisches Ding, warum ich da erstmal in den Pledge Manager wollte. Irgendwie so ein Zwergen-Weltraum-Ding oder sowas. Sieht einfach geil aus. Koop spiele ich sowieso ganz gerne, aber wie gesagt, nur mit einem Dollar drin. Das letzte, was ich wirklich finanziert oder beziehungsweise wo ich auch bezahlt habe, ist Six Siege von Mythic, nicht von Mantic. Das war, glaube ich, aber schon letztes Jahr.
Genau. Okay, cool.
Ansonsten bin ich oft immer nur mit einem Dollar drin, aber am Ende finanziere ich es dann, glaube ich, doch nicht.
Also einfach so um für alle Fälle mal mit einem Dollar.
Genau, rein, ja, oder? Weil das Problem ist, ne, in den letzten halben Jahren sind natürlich auch die Import- und die Versandkosten so in die Höhe geschlagen. Ja. Und manchmal sagst du, okay, man hat ja auch nicht unendlich Geld und dann lässt es lieber. Ja. Aber mit einem Dollar hältst es dir halt offen, dann doch vielleicht auch nochmal reinzugehen.
Ja,
und vielleicht kriegst du dann auch schon wieder raus, dass man es vielleicht doch im Retail kriegt oder sowas, dann backe ich das meistens relativ selten. Aber in der ersten Corona-Lockdown, da habe ich einfach viel zu viel gebackt und deswegen muss man sich da so ein bisschen zurücknehmen.
Verstehe. Ja, mein letztes, was ich gebackt habe, auch komplett schon bezahlt im Pledge Manager, ist Age of Galaxy, so ein 4x Space Game in einer kleinen Box mit einer kurzen Spielzeit. Genau, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Hatte Lars empfohlen hier aus dem Podcast und bin ich mal gespannt, was das kann. Sah ganz gut aus, war auch ein okayer Preispunkt. Deswegen mal schauen, was da so kommt oder wann das überhaupt kommt.
Das ist eine gute Frage.
Genau, ja, das waren unsere Intro-Fragen und dann kommen wir dann jetzt so mal ans Eingemachte, Dennis, und wollen so ein bisschen mehr aus dem Leben eines Brettspielladen oder Spielladenbesitzers hören. Genau, wir hatten es ja eben schon mal so ganz kurz, so die erste Frage, was gibt es bei euch alles? Also du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, aber führ das doch mal so ein bisschen aus. Was genau, kann also ich bei euch im Laden kaufen?
Genau, also mal unser Hauptaugenmerk sind schon Brettspiele, davon würde ich sagen 80% auf Deutsch und 20% Englisch. Mhm. Also wir haben schon eine relativ gute Abteilung, glaube ich, die sich sehen lassen kann im englischen Bereich. Wir legen los, würde ich sagen, mit wenig Spielen dann ab 4 Jahre. Also Kinderspiele sind jetzt nicht unser Schwerpunkt. Dafür haben wir halt 2 Spielwarenhändler gedürft. Da muss ich noch einen Platz dafür noch nehmen. So ab 4 geht's bei uns los. Ja, wir haben dann Rollenspiele, Trading Card Games natürlich als Hauptschwerpunkt dort, Magic. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Haben wir drin, Metazoo, was ich selber noch gar nicht kenne, weil jetzt irgendwie so der heiße Scheiß aus den USA, irgendwie was das angeht. Flesh and Blood haben wir jetzt noch mit reingenommen. Wir haben relativ viel Tabletop, haben auch eine eigene Blood Bowl Liga, die wir über den Laden machen. Underworld, also von Games Workshop, Star Wars Legion, X-Wing. Von Rapture haben wir es dann, also auch da vom Kickstarter haben wir was mitgemacht und haben es bei uns im Laden stehen. Und so ein ganz bisschen Merchandise, ne? Also so mal da eine Actionfigur, mal hier irgendwas, was so nicht wirklich zuzuordnen ist, sag ich mal.
Okay. Ist das dann mehr dieses Merchandise-Zeug so einfach, weil du selber Bock drauf hast oder dann hier und da mal was Cooles siehst, wo du denkst, genau, okay, das nimmst du den Laden mit auf?
Genau.
Wie kommt das zustande?
Manchmal sieht man was und denke ich mir, ach komm, das kann ich mir das ins Regal stellen, das wird bestimmt, oft hast du halt, kaufst halt, wenn du so spezielle Sachen kaufst, hast du direkt so Kunden direkt im Kopf und oft passt das dann auch und wie gesagt, Comics haben wir übrigens auch, genau. Comics haben wir aber dann, da auch der große Schwerpunkt halt Splitter Verlag aus Bielefeld, weil die halt auch quasi fast nebenan sind. Aber wie gesagt, manchmal gefällt es mir selber und dann würde ich selber auch mit nach Hause nehmen, wenn ich es nicht verkaufe und dann hat man zumindest einen Abnehmer.
Cool. Okay, ja, spannend, wie das da so dann zustande kommt. Ja, und wie, also okay, das ist da so Sachen, die einfach irgendwie so reinpassen. Und die anderen Sachen würde mich ja auch mal einfach interessieren, wie du das so auswählst. Okay, es gibt so wahrscheinlich einfach die Sachen, die eh gehypt sind gerade und wo über alle reden, aber das sind ja nicht alle Titel. Also wie machst du so eine Auswahl? Was nimmst du im Laden auf? Weil unendlich Platz hast du ja wahrscheinlich nicht.
Nee, wir sind zwar jetzt gewachsen im letzten halben Jahr, aber jetzt ist auch schon wieder zu eng fast. Tja, wie mache ich das? Also ich sitze tatsächlich abends vorm Rechner und gucke mir die Spiele an, die irgendwann dann mal kommen, so wie man es mit seinem Hobby auch macht. Also Okay. Guckst du BGG durch, guckst du das durch, guckst halt, was dann halt die Distributoren quasi alles Neues gelistet haben und wenn du Glück hast, gibt es schon ein Video aus der USA oder sonst woher und dann guckst du an, könnte das was sein, könnte das nicht sein. Manchmal gerade bei den Nicht-Mainstream-Spielen guckst du halt auch viel auf die Optik. Wenn du jetzt nicht viel rauskriegen kannst über das Spiel, guckst du das Cover an, so, oh, das sieht geil aus, probierst du mal aus. Ne? Das kann okay. Halt dann voll in die Hose gehen, kann aber auch dann einschlagen, weil das die Schwierigkeit ist, du kannst halt nicht einen Hype ein Dreivierteljahr oder Jahr vorher voraussagen. Weil gerade die Sachen, die aus Übersee kommen, die sind halt sehr früh gelistet. Und ich sag mal, teilweise bestelle ich heute Sachen, die dann vielleicht im Oktober kommen. Zählt auch für die deutschen Spieler, meiner Meinung nach. Ne? Also du beschäftigst dich ja jetzt schon damit als Händler. Was nimmst du zur heißen Phase, also Spielemesse, Essen, was nimmst du da in Ware auf? Weil ich meine, bei 1500 Neuheiten, vielleicht kannst du 100 davon aufnehmen.
Okay.
Ne? Und dann musst du jetzt, so wenig wie du weißt, ist das, glaube ich, ganz viel Bauchsache. Also da gibt es keinen stringenten Plan, das und das wird mitgemacht. Die Hype-Titel, beziehungsweise die großen Titel von den großen Cosmos, Pegasus, Asmodee, wie sie auch alle heißen, die nimmst du automatisch mit auf. Da guckst du auch gar nicht groß drauf, da guckst du halt nur, okay, was schätzt du selber ein, wie ist die Nachfrage, machst du eher ein paar mehr oder eher ein paar weniger. Und aber die spezielleren Sachen oft auf gut Glück oder weil du halt selber es spielen würdest, glaube ich. Also, da ist schon viel Bauchgefühl, ja, will ich spielen, gefällt mir, das nehmen wir mit auf.
Na cool. Ja, spannend, dass das dann auch so lange im Vorfeld passieren muss, wo man dann noch so wenig über die Spiele wahrscheinlich auch weiß. Das hast du ja wahrscheinlich auch noch nie in echt gesehen dann. Oder auch gar nicht die Möglichkeit.
Teilweise nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt die Ausnahme bin, ob das alle anderen auch so machen. Ich glaube, also meine Distributoren sagen immer, ich wäre so schnell mit dem Bestellen. Also ich bin sehr früh immer dran. Das heißt also, aufgrund der eigenen, ja, wie man das sagen, man ist ja selber heiß auf gewisse Titel, also guckst du halt auch dementsprechend einfach früh, was könnte was sein. Ich kann kaufmännisch vielleicht nicht das Richtige sein, wenn man halt 10-mal einen Fehlgriff hat, dann hat man halt 10-mal einen Fehlgriff, was sich so ein kleiner Laden eigentlich auch nicht erlauben kann. Aber es ist wirklich eine Gefühlssache. Also da gibt es jetzt nicht so die Punkte abhaken, so wie viel Spieler, wie viel das, sondern einfach vom Gefühl her kann das Spiel was. Und selbst, ich sag mal, klar, BGG ist nicht immer ein Hinweis, aber wenn da jetzt 50 Kommentare sind oder 50 Bewertungen und da ist jetzt keins dabei, Kickstarter kam zu spät, deswegen ist es scheiße, sondern man liest sich durch, was sie schreiben und daran kann man auch schon was kriegen, weil es vielleicht schon einer gespielt hat irgendwo oder gesehen hat oder einen Prototypen in der Hand hatte. Damit kriegst du natürlich auch schon was raus, aber am Ende ist es dann eine Gefühlssache.
Ah, cool, spannend. Ja, okay, und dann wir müssen, hast du wahrscheinlich auch gedacht, wir müssen auf jeden Fall über das Thema Corona noch so ein bisschen sprechen.
Müssen wir das?
So ganz grob zumindest.
Na, alles gut, alles gut.
Genau, ja, also Corona neigt sich ja vielleicht im Ende, zumindest oder eine Pause, man weiß es nicht. Aber es war ja auf jeden Fall, das hat man ja zumindest in den Medien immer so mitbekommen, problematisch oder sehr problematisch für den Einzelhandel. Ich habe aber auch mitbekommen, dass das bei so Spieleläden nicht unbedingt der Fall war. Und deswegen würde mich auf jeden Fall so deine Einschätzung interessieren. Wie seid ihr im Laden damit umgegangen? Was hast du sonst so aus der Szene da gehört? Ja.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden.
Okay.
Man kann nicht sagen, Corona ist total schlecht gewesen. Also klar, grundsätzlich Corona ist scheiße und ist schlecht für alles.
Ja.
Aber er hat bestimmt auch kaufmännisch gesehen seinen Vorteil. Ich glaube, ohne Corona wäre ich bestimmt nicht in den 2 Jahren so bekannt geworden. Weil es einfach, wie gesagt, du stehst erstmal vor dem, du musst einen Laden zumachen. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich kenne das in meinem Leben, dass ich einen Laden zumachen muss, weil das der Staat anordnet erstmal. Unabhängig jetzt von der Krankheit oder von der ganzen Pandemie, die da rumgeht. Du hast da gar kein Gefühl für, was passiert denn überhaupt morgen? So, was ist denn morgen? Wovon zahle ich denn mein Essen zu Hause? Also du hast da kein Einkommen, theoretisch erstmal. So, und dann, ja, machst du mal ein Video. Machst du einfach ein Video, um mit den Leuten, die sonst immer mit dir im Laden schnacken oder einfach in Kontakt zu bleiben. Und dann hat sich das natürlich gerade am Anfang so krass entwickelt, da haben meine Videos haben jeden Tag 5000 Leute geguckt. Das ist jetzt schon lange nicht mehr so. Aber ganz am Anfang war ich halt der Erste oder der Einzige, der halt einfach Videos aus dem eigenen Laden gemacht hat, um die Leute mit denen zu quatschen. Und ich habe jetzt nicht über mein Leid geklagt, sondern ich habe einfach erzählt, ey, was ist denn Neues gekommen? Was haben wir denn an Spielen? Und was habt ihr so gemacht? Und was haben wir gezockt? Und das kam wohl ganz gut an. Und dadurch kriegst du natürlich eine Reichweite. Mhm. Leute gucken dir zu, Leute hören dir zu. Und denken sich, okay, so ist zumindest das, was man jetzt so hört, der kommt mir ganz sympathisch rüber, dann fahre ich da mal hin, wenn er wieder auf hat, oder ich bestelle mal von dem was. Und das haben wir wohl ganz ordentlich gemacht. Und ich glaube, das wäre ohne Corona, hätte ich vielleicht nicht die Idee gehabt, ein Video zu machen.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch irgendwie so drauf gekommen, aber das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, da musst du was machen. Auf der anderen Seite natürlich, wir als Laden haben sehr viele Veranstaltungen gemacht und von diesen Veranstaltungen hast du natürlich auch gelebt. Ne? Wenn du, wie gesagt, was ich schon ganz am Anfang sagte, so 3-4 Mal in der Woche bis 10 Uhr auf hast und dann hast du den einen Abend mit Brettspielen, dann hast du Tabletop, dann hast du Brettspiele. Wenn die Leute im Laden sind, generieren die natürlich auch Umsatz, ist klar. Keiner geht in den Laden, spielt und geht wieder raus und kauft gar nichts. Also das ist sehr selten. Die trinken zumindest dann mal was oder essen was. Aber wenn du in dem Laden bist, dann lässt du auch schon mal Geld da. Und das fällt auch auf einmal weg. Ne? Also das hast du dann schon gemerkt. Und ich glaube, der riesengroße Wachstum, also was man natürlich gehört hat, dem ganz großen Gewinner ist, glaube ich, Amazon, auch in der Spielebranche. Mhm. Weil der neu dazugekommene ist vielleicht dann das erste Mal in den Laden gekommen oder wie auch immer oder hat sich beraten lassen, guckt dann natürlich im Internet, weil der Laden vielleicht zu hat und sieht halt Amazon. Amazon bietet dir halt viel und bietet natürlich auch teilweise ganz schön krasse Preise, zumindest von den Mainstream-Spielen.
Ja.
Es gibt halt diverse Verlage, die da halt einfach super billig verkaufen, auf Deutsch gesagt. Da kann kein Laden vor Ort mitbieten. Ich glaube tatsächlich, dass Amazon gar nicht die Plattform für Vielspieler ist. Bestimmt auch mal. Aber ich glaube, also ich betitel mich als Vielspieler. Ich habe, glaube ich, meinen Lebtag Amazon US habe ich, glaube ich, mal 3 Spiele bestellt. Aber in Deutschland habe ich keine Spiele bestellt. Weil, ne, kam für mich gar nicht in Frage. Und ich glaube, so geht es vielen anderen auch, wenn man sich so mit vielen Leuten unterhält. Amazon ist gar nicht. Aber das, trotzdem sind die der große Gewinnbringer. Ich glaube auch zum gewissen Punkt Thalia, weil die natürlich auch mit ihren Angeboten und alles machen. Ich glaube, der Onlinehandel hat schon immer überwiegen. Muss ja auch ganz klar sagen, ich habe vorher vielleicht an 5, 6 Stammkunden im Monat vielleicht mal 3 oder 4 Pakete rausgeschickt. Mhm. Habe mich natürlich dann auch umorientiert, habe einen Onlineshop aufgebaut, mache den Verkauf über Instagram und über Facebook einfach. Und das fällt natürlich auch ins Gewicht. Ne? Man ist halt dadurch bekannter geworden und ich verschicke jetzt nicht nur im Monat, ich verschicke täglich halt Pakete.
Ja, ich verstehe.
Und wie gesagt, ne, das ist jetzt nicht das, dass man froh ist, dass Corona kam, aber es hat sich so ergeben. So würde ich es mal sagen. Und ich hätte es lieber nicht so gehabt, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ja. Verstehe. Ja, klar, also das ist einfach eine Chance, die sich da ergeben hat und ist ja auch cool, dass es dann irgendwie so geklappt hat, aber ja, wäre schöner gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, aber ja. Ist auf jeden Fall gut zu hören, dass du da irgendwie was gefunden hast, was dann für dich oder für den Laden gut funktioniert hat.
Ja, ne, weil wir haben uns ja tatsächlich dann, ich glaube, mittwochs musste man den ersten Tag, glaube ich, zumachen oder dienstags, ich weiß nicht, mittwochs oder dienstags war das, glaube ich, jetzt knapp vor fast 2 Jahren, glaube 17. Oder 16. März war das. Und du guckst ja selber auch. Ich bin ja selber viel bei Social Media unterwegs und gucke mir natürlich auch andere Videos an oder andere Läden an und gucke. Und du hast halt ganz viel gesehen von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie am Heulen sind am Fernsehen, in den Videos, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Aber für mich war es halt nie dieses, ich muss jetzt auf leidig tun, damit die Leute bei mir kaufen, sondern eher genau das Gegenteil. Ne? Also umso schlimmer es geworden ist, umso mehr hat man nochmal die Ärmel hochgekrempelt. Mhm. Weil ich glaube, das sehen die Menschen auch.
Ja. Ja, verstehe. Ja, und hat ja anscheinend auch gut funktioniert. Ne? Also du hast ja gesagt, du bist jetzt in einen größeren Laden gezogen. Und ich erinnere mich auf jeden Fall auch. Ich habe deine Videos auch gerade in der Anfangszeit immer gern gesehen und gedacht, cool, da geht es einfach weiter, als ob gar nichts
mehr. Genau, so ist es. Es geht einfach weiter, genau.
Hat schon dann auch manchmal so einfach gut getan zu sehen. Da geht es dann halt weiter.
Ja.
Genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass sicherlich so die großen Online-Händler sehr, sehr davon profitiert haben. Und jetzt hatte ich so im Vorfeld so ein bisschen recherchiert und einen Artikel bei Kulturgut Spiel gefunden, dass insgesamt die letzten 2 Jahre Umsatz ist ja, also es steigt ja seit einiger Zeit der ganze Markt und jetzt in den letzten 2 Jahren dann nochmal irgendwie ein Stück mehr. Genau, und ein großer Gewinnbringer davon sind wohl auch die großen Online-Händler und im Fachhandel, zumindest da die Zahlen war, ein Umsatzrückgang so von 15%. So, und das ist natürlich so ein bisschen schwierig jetzt. Im Artikel wurde das ja nicht weiter differenziert. Ne? So, dann ist ja eben schon im Mainstream und so die Vielspielersachen. Da würde mich dann nochmal so ein bisschen deine Einschätzung interessieren. Also du wirst ja wahrscheinlich, oder wie viel Mainstream-Kram verkaufst du? Oder ist das dann mehr so dieser Feedspieler-Kram? Und hast du da irgendwas davon gemerkt, dass es weniger geworden ist oder eher mehr geworden ist?
Ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass sich das tatsächlich in diesen 2 Jahren auch verändert hat. Also es ist nicht gleich geblieben. Also tatsächlich in dem ersten Lockdown, der da über 6 Wochen war, habe ich tatsächlich noch nie so viele Kartans verkauft, wie ich es vorher gemacht habe. Ich habe vielleicht vorher in den 2 Jahren, die wir auf hatten, 2 Kartans verkauft und da habe ich dann in der Woche vielleicht 5, 6, 7 verkauft, sage ich jetzt mal so im Verhältnis. Und das hast du schon gemerkt. Jetzt sind wir wieder, was Katan angeht, wieder auf Normalpunkt. Also ich verkaufe das wieder genauso normal, wie man es halt sich, die Frage ist halt, was ist normal? Für uns normal verkaufe ich es normal weiter. Und im zweiten Lockdown hat man dann schon gemerkt, dass viele von denen, die im ersten Lockdown dann Katan geholt haben, sich dann über die Zeit natürlich auch was anderes geholt haben. Na, dann kam Zug um Zug oder dann ne, so Stück für Stück haben die sich ja komplett weiterentwickelt. Die Leute kaufen heute in Arche Nova.
Ja.
Ja, also so ich glaube, das ist halt, hat sich halt tatsächlich gewandelt. Ich glaube, dass es jetzt aktuell nicht mehr so viel krass neue Einsteiger gibt, wie es vor 2 Jahren gab.
Okay.
Das würde, aber auch das, ich kann es halt nicht auf dem Papier ablesen, so und so ist es, weil ich schreibe uns ja nicht auf, warst du schon mal da oder bist du ein Neukunde? Klar. Du siehst halt, ne, wie beratungsmäßig das ist. So würde ich das sagen. Also die Leute sind tatsächlich in den 2 Jahren von den, ich starte jetzt mit Brettspielen, sind wirklich ich kann keine Prozentzahl sagen, aber ich würde sagen, also über die Hälfte, würde ich sagen, sind beim Spielen geblieben und haben sich wirklich peu à peu gesteigert. Zumindest die, die dann wieder zu uns zurückgekommen sind. Ne? Dann kann man halt dann auch mal, ey, jetzt wollen wir was zu zweit haben, man kann sich nicht viel treffen. Dann gibt's ein Seven Wonders quasi Duel und solche Sachen. Ne? Und dann kommen die halt wirklich und kaufen dann die harten Bretter, die jetzt auf den Tisch kommen.
Okay. Hast du das Gefühl, dass das bedingt ist dadurch, dass sie zu dir in Laden oder woanders, vielleicht ist ja in anderen Brettspielläden dann vielleicht auch ähnlich hat sich das entwickelt, dass die in so einen Laden kommen, wo sie irgendwie eine Beratung bekommen und sich dadurch auch weiterentwickeln können? Würdest du sagen, dass das dazu beiträgt?
Boah, ich glaube, da müsste man jeden einzeln gucken, aber ich würde tendenziell sagen, wenn du einen, und ich sage, ich spreche nicht von uns, sondern ich spreche es mal allgemein, wenn du in der Nähe einen guten Einzelhändler hast, der eine gute Beratung durchführt und weiß, was du erzählst, der weiß, was er erzählt und der auf den Kunden eingehen kann, glaube ich, dass ein Händler dafür sorgen kann, dass ein Spieler mehr spielt. Ja, glaube ich, das ist möglich. In welcher Größenordnung auch das, ne, das sind halt so, also mit Zahlen tue ich mich da schwer. Das ist ja, auch wieder eine reine Gefühlssache, aber ich glaube, ja, wenn du gut beraten kannst und gerade schon im ersten Gespräch überzeugen kannst und der Kunde dann wiederkommt, dann liegt es ja quasi schon dir in der Hand, dass du dem jetzt was gibst, was ihm gefällt. Ich sage halt auch jedem Kunden, die vielleicht noch nicht so uns kennen, sage ich so, das ist jetzt nur eine reine Gefühlssache. Ich stelle immer so 3-4 Spiele vor. Das heißt nicht, dass dieses Spiel, das du mitnimmst, dir zu 100% gefällt. Aber von dem, ne, wir fragen halt so, was spielst du gerne, mit wem spielst du gerne, wie lange, also diese typischen Fragen.
Ja.
Und daraufhin, es gibt das zumindest für uns, ich habe nicht dieses eine Spiel, was jeder neue Kunde in der Hand kriegt. Sondern auch das ist einfach dann ein Gefühl, der Kunde könnte jetzt, dem könnte das gefallen. Dem Kunde könnte eher das gefallen. Und ich sag mal, 95% kommen wieder, da haben wir eine sehr, sehr hohe Wiederkommensquote von unseren Kunden. Und ich glaube, dass wir da in die richtige Richtung liegen. Ne? Es kommt auch mal ein Kunde rein, finde ich auch gut, wo ich dem sage, pass auf, du musst das mitnehmen. Der, ne, ist das gar nicht lange her. Wollten Roll and Write, wollte er sich kaufen und ich habe ihm Fleet the Dice Game empfohlen, weil ich es halt wirklich toll finde und die sind auch schon viel Spieler und ich sage so, probier es aus. Und er hat ihm halt überhaupt nicht gefallen. Ne? Auch das passiert halt einfach. Ja. Ne? Das wäre ja auch gelogen, wenn man sagt, na, jedes Spiel, das man empfiehlt, das trifft auch. Das ist es halt nicht. Aber ich glaube, wenn ein Kunde im Jahr 10-mal kommt und davon 9 Spiele findet, die er immer wieder gerne spielt, dann kommt der auch ein 11. Mal. Und dann kannst du diesen Spieler natürlich auch zum Teil irgendwo ein bisschen mitentwickeln, dass der Spaß an den an noch komplexeren Spielen hat. Aber ich sage mal, man sagt auch den Kunden, man soll keine Angst haben vor irgendwelchen Expertenspielen. Und dann kommen sie rein, ich habe gelesen, Expertenspiel. Ich sage, nee, pass mal auf, probier dir das aus, guck den YouTube-Video an und ansonsten kommst du wieder auf den Spieleabend und dann zocken wir das. Und das klappt eigentlich ganz gut, weil sie sagt, keiner soll vor irgendwelchen Kloppern irgendwie Angst haben, meine Meinung, sondern das kriegst du alles gelernt. Ich meine, wir selber saßen auch bei umdrehen ich wieder, on Mars. Hast du beim ersten Spiel gekotzt, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja, das ist einfach so, ne? Aber wenn man sich da reinfummelt, dann kann auch der vor 2 Jahren Familienspieler auch zum Vielspieler definitiv werden. Und die damals schon Vielspieler waren und bei uns waren, die meisten kommen auch wieder.
Okay, da, das ist auch gut.
Da hast du dann eher das Format, was wir gerade haben. Wir unterhalten uns einfach. Ja. Man spricht, was hast du gespielt und was ist da, was hältst du davon? Den Vielspieler berätst du nicht mehr in dem, sondern mit dem schnackst du einfach.
Ja.
Und ich glaube, das kommt bei den Leuten gut an, dass ich halt nicht da vorne stehe und mir das eigentlich alles egal ist, sondern mit den meisten tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, hält man noch mal kurz einen Plausch und spricht darüber.
Cool. Patrick, du wolltest auch noch, hattest auch eben da die Hand gehoben.
Ja, richtig. Es geht ja quasi auch um uns jetzt so, also dich und mich, Dirk, als Kunden in dem Fall. Wir waren ja auch mal Anfänger. Ich glaube, da vom ich als bin da eher so der Angsthasenkäufer. Es kostet ja auch Geld, immer dieses Spiel zu kaufen, wenn es einem dann nicht gefällt. Da ist diese Beratung, die jetzt dann aus einem guten Einzelhandel kommt, jetzt auch wie beim Wolpertinger zum Beispiel, sehr hilfreich, dann auch mal ein Spiel, was nur optisch dich jetzt anspricht, aber eigentlich weißt du überhaupt nicht, ob es dir wirklich gefallen würde. Also ich glaube schon, dass da die jetzt noch nicht so groß in der Szene drin sind, da schon sehr, sehr gut mit umgehen und auch dadurch mehr kaufen durch diese Beratung. anders, also zumindest jetzt ich hätte, glaube ich, sonst nie angefangen, hätte ich da nicht irgendwelche Beratungen in bestimmten Spielen bekommen, ist das was für mich oder nicht. Ich glaube, dann wäre mein Regal jetzt nicht so groß, wie es jetzt ist.
Das höre ich öfters irgendwie, dass die Regale immer voller werden und die nicht mehr wissen, wohin. Aber ich spreche da wirklich, glaube ich, für alle Spieleläden. Ich arbeite ja auch mit relativ vielen in Deutschland zusammen. Ich glaube, eine gute Beratung macht einfach auch den Einzelhandel heutzutage aus. Und nur mit einer guten Beratung wirst du auch überleben.
Ja, also ich als Kunde kann das auf jeden Fall auch bestätigen. Ich gehe auch gern in Fachhandel und lass mich da auch beraten oder schnack einfach mit denen und kann das auch jedem empfehlen, der sagt, hat das irgendwie noch nie gemacht und bisher nur online bestellt, macht das ruhig mal, geht mal raus, sucht euch einen Spieleladen aus bei euch in der Nähe, geht da mal hin. Ist schon nochmal was anderes, als das irgendwie auch in dem Thalia zum Beispiel. Da, die haben ja auch oft relativ gute Auswahl an Brettspielen, auch vielleicht so ein bisschen aus dem Spielspielerbereich, aber einfach in so einen Fachhandel zu gehen, ist schon nochmal eine andere Erfahrung. Gerade im Brettspielbereich, finde ich, lohnt sich das. Wenn man das noch nicht gemacht hat, tut das mal. Genau, dann auch direkt ja schon, Onlinehandel hatten wir jetzt auch schon angesprochen. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, im Grunde kann man nicht mit denen, also preistechnisch hast du ja keine Chance, mit denen zu konkurrieren.
Nein.
Aber irgendwas muss man ja machen und sich anders positionieren. Jetzt hattest du schon gesagt, Beratung ist sicherlich ein großes Ding. Mhm. Was würdest du noch sagen, was macht ihr? Wo hättest du das allgemein das Gefühl, das ist was den Einzelhandel auszeichnet, also abgesehen von der Beratung? Mhm.
Also klar, ich mache ja nicht die Beratung tatsächlich nicht nur vor Ort, sondern wir beraten ja auch online. Ne? Also mit mir kann man telefonieren, ich gehe durch die Regale und dann kann der andere vom Rechner halt auch gucken. Ich schicke Bilder durch, wenn mich einer sagt, gib mir mal einen Tipp für ein Zweispielerspiel, dann gehe ich durch die Regale, mache Bilder und sage, hier, guck dir mal die und die an. Also wir beraten auch online. Ich glaube, warum vielleicht wir auch jetzt ein bisschen bekannter geworden sind, ist, glaube ich, wirklich die Situation, dass wir diese Videos gemacht haben. Also ich kriege da immer wieder Rückmeldung, ich bin nur zu dir in den Laden gekommen, weil ich das mir mal angucken wollte. Das macht, glaube ich, viel aus. Ich glaube, dass die Menschen auch, also zumindest im Vielspielerbereich, die sind gewillt, mehr auszugeben, wenn sie vielleicht das Geld jemanden geben, der selbst auch aus der Szene ist. Also ich bin ja kein aufgesetzter Kaufmann. Also ich habe nie Kaufmann gelernt in dem Sinne. Habe das mal in der Schule vor Jahren gemacht im Fachabi und habe es in meiner Weiterbildung auch gemacht. Aber ich bin kein gelernter Kaufmann. Und ich glaube, dass das merkt man, das klingt jetzt irgendwie negativ, das merkt man auch. Ich glaube, man merkt, dass ich selbst ein Vielspieler bin.
Ja.
Und auch heißt auf Sachen, ich mache Kickstarter damit, ich zocke gerne, kaufe auch einfach impulsmäßig mal irgendwie mal ein Spiel, weil es mir optisch gefällt. Also eigentlich bin ich der Vielspieler, wie man ihn sich vorstellt. Ich wäre, glaube ich, mal selber der beste Kunde, so ungefähr. Ich gucke auch immer zu meiner Frau. Manchmal gibt es Tage, komme ich morgens in den Laden, denke mir so, boah, heute gefällt mir meine Auswahl irgendwie nicht. Da hast du so einen Tag, heute kann ich nicht mitnehmen. Aber immer mehr oder fast immer komme ich in den Laden, ich könnte heute das mitnehmen, könnte das mitnehmen. Geht natürlich nicht. Aber ich glaube, dass nehmen die Leute dann ab. Was ich eben schon hatte, ich glaube, wenn die Beratung auch ehrlich ist, auch zu sagen, wenn jemand kommt, ich glaube, am Wochenende hat sich da irgendein Spiel, wollten Leute, die spielen zu zweit und wollten sich Adele kaufen. Jetzt das, was sagen wir, ich so, Leute, ich habe selber nicht gespielt, aber man liest sich natürlich auch in die Spiele alle rein.
Ja, klar.
Ich bin mir nicht sicher, ob Adele ein Spiel ist, was zu zweit gut funktioniert. Ich weiß nicht. Vielleicht hat es von euch noch einer gespielt oder vielleicht ist es auch zu zweit richtig geil, aber bei einem One versus Many tue ich mich schwer mit, das zu zweit zu spielen. Und sagt das dann auch, ich so, kauft euch das Geld lieber was anderes. Und ich glaube, das kommt bei den Menschen einfach an, dass sie auch wieder in den Einzelhandel gehen. Andererseits, glaube ich, gibt es Menschen, die wirst du auch nie in den Einzelhandel ziehen können. Die gucken auf die letzten 20 Cent, auf Deutsch gesagt, die brauchen dann auch da einen Gutscheincode für Spieleoffensive da und da am besten noch Versand sparen und aber da ab 30 Euro Versand kostenfrei, die wirst du niemals in den Laden kriegen. Und wenn sie in den Laden kommen, sagen, ist alles scheiße, weil alles teuer ist. Also ich glaube, das gibt's halt auch. Aber das ist diese Vielspielerblase, auf Deutsch gesagt. Der geneigte Kunde geht, glaube ich, gerne durch die Stadt. Und das merkt man auch, dass die Leute einfach auch dann mal samstags oder freitags flanieren gehen. Und bei dem Wetter jetzt, wo es ein bisschen besser wird, merkst du auch, Leute sind wieder besser gelaunt. Und deswegen, viele sagen immer, die Einzelhändler werden, also generell die Einzelhändler werden aussterben. Ich glaube das nicht, Die Innenstädte werden in 20 Jahren anders aussehen, aber ich glaube, der Fachhandel wird nicht aussterben.
Okay, also gutes Stichwort gerade. Wie ist das denn? Kommen da Leute auch einfach mal so in den Laden rein, die quasi dran vor Speich spazieren und denken, das ist ja spannend, da gehe ich mal reingucken?
Ja, tatsächlich. Vielleicht haben wir natürlich auch jetzt den Vorteil durch unseren Umzug, wir haben halt quasi 5 Meter neben uns, ich würde fast sagen, den besten urbanen Klamottenladen bei uns um die Ecke, den Zigzag. Und da gehen halt viele hin von 16 bis oben offen, sag ich mal. Und du musst halt, um aus der Fußgängerzone in den Laden zu Fuß zu gehen, gehst du an unserem Laden vorbei.
Okay.
Und dann siehst du schon oft, okay, die gehen jetzt nach Zigzag und kommen danach nochmal zu uns rein. Und da ist schon eine Synergie da, die man halt schon merkt. Unserem alten Laden waren wir tatsächlich auch vom Auto her so ein bisschen unscheinbar. Also ganz viele haben uns tatsächlich jetzt erst kennengelernt und sagt, oh, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich so, ja, wir werden diese Woche 4 Jahre so ungefähr. Uns gibt's schon ein bisschen. Und die gehen dann einfach, weil sie es gesehen haben, so, das gucke ich mir mal an. Dann waren wir letztes Jahr natürlich auch in fast jedem Stadtmagazin, wo wir umgezogen sind. Dann kommen wir dann mal rein und gucken tatsächlich. Also man hat auch Leute, klar, die einfach mal vorbeigehen. Und das, obwohl wir nicht in der Fußgängerzone sind. Weil die Mieten kann man eh nicht bezahlen.
Okay, ja, cool. Sind das denn so Leute, die dann auch dass sie das mitnehmen oder ist einfach mal so Interesse zeigen an dem, was da so abgeht?
Ich würde sagen, 80% nehmen das mit.
Cool.
So, das ist so, würde ich sagen, 80%, also von 10 Kunden kaufen tatsächlich 8 was. Dann würde ich sagen, einer kommt nicht wieder, weil er schon gleichzeitig im Handy guckt, was es woanders kostet. Ja, okay, und der eine kommt vielleicht nach 3 Tagen wieder, weil er sich dann wirklich erst dann zu Hause hingesetzt hat und sich dann mit dem Spiel auch beschäftigt.
Ja, okay.
Also im Großen und Ganzen, wer reinkommt, kauft auch.
Okay, cool. Wie ist denn das dann eigentlich mit Werbung? Also da, wenn Laufkundschaft schon mal ganz gut funktioniert und so, aber und Social Media machst du ja auch viel. Wie ich es beschreiben soll. Also Werbung ist so das ganz allgemeine Oberbegriff. Ne? Wie sorgst du dafür, dass die Leute auf euch aufmerksam werden und Bock auf euch haben,
vorbeizukommen? Genau, also wir sind in so einem Stadtteilmagazin, das kommt 4-mal im Jahr raus. Das ist jetzt irgendwie keine große Auflage oder sowas, aber da dürfen wir halt tatsächlich immer 3 Spiele vorstellen.
Das ist ja eine coole Sache.
Genau,
also richtig Spiel, also nicht nur den Laden, sondern ihr stellt
auch der Laden wurde halt einmal vorgestellt und jetzt zum Umzug einmal mit 8 Seiten, sind wir da reingegangen und wir dürfen dort halt quasi selbstständig die Spiele abfotografieren, Texte schreiben und schicken das denen hin, das heißt, die geben uns nichts vor. Natürlich sind das dann da nicht die Spiele, die jetzt so ein Leckerhappen sind für die Vielspieler, aber wir wollen schon auch in so einem Magazin zeigen, da muss man jetzt kein Uno zeigen. Da kann man auch ganz andere Spiele zeigen. Und das kommt ganz gut an. Du siehst auch die Reaktion, dass dann schon auch dann mal vielleicht das eine oder andere ältere Semester dann mal reinkommt und sagt, oh, das habe ich gesehen, möchte ich gerne kaufen. Weißt du mal, so diese Stadtteilmagazine liest jetzt kein 20-Jähriger.
Ja.
Oder ja, selten. Und dann haben wir noch zwei größere Magazine hier in Gütersloh quasi. Also nicht Tageszeitung, sondern wirklich monatliche Magazine, die dann auch schon größere Auflagen haben von, ich glaube, 15.000 und 50.000 oder sowas. Und da sind wir zum Umzug reingegangen einfach. Da haben wir einfach das Geld in der Hand genommen. Das ist halt, Printmedien sind auch heute noch sehr, sehr teuer.
Mhm.
Und haben wir einmalig gemacht. Aber das ist dann halt tatsächlich, vielleicht machen wir nächstes Jahr zu Weihnachten nochmal was oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten ist die komplette Werbung, die wir machen, Instagram und Facebook. Und das war's eigentlich.
Okay, aber es ist dann viel lokal, also auf lokal aus. Und wie läuft das mit dem Online-Handel? Also ist das mir so ein zweites Standbein, was ihr so aus der Not heraus, sag ich mal, aus Corona-Zeiten aufgebaut habt? Oder?
Ihr seid ja
kein Online-Händler, ne, in dem Sinne.
Wir sind in dem Sinne kein Online-Händler, obwohl wir tatsächlich eine gute Stückzahl, in Anführungsstrichen Stückzahl, an Online-Stammkunden haben.
Ja.
Die schreiben mir mittlerweile per WhatsApp, sagen, pass auf, leg mal zur Seite. So, als wenn du deinen eigenen Spieleladen vor Ort hast, wo du hinschreibst oder anrufst, pass mal auf, neues Spiel da, leg mir mal in die Ecke, komme ich Freitag abholen. Okay. Und so machen wir das halt online tatsächlich für jeden Kunden auch. Das einfach anschreiben, anrufen oder kurze Nachricht über Facebook, Instagram, leg mal zur Seite und dann sammeln die quasi und dann kaufen sie nach 1 oder 2 Wochen, kaufen sie dann alles, was sie gesammelt haben, einfach ein. Das hast du natürlich in dem normalen Online-Handel hast du es eher nicht, dieses persönlich ja auch. Und es ist aus einer Not ein zweites Standbein geworden bei uns, möchte ich sagen. Und das ist jetzt nicht, dass es, also es würde auch ohne online gehen, gar keine Frage. Natürlich macht online auch Geld und kostet aber auch Geld auf der anderen Seite.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja so mit.
Genau, du musst so halt, genau, also es ist ja bei den kleinsten Sachen fängt es ja an. Ich hatte gar keine Paketwaage.
Ja.
Also das ist so Kleinigkeiten, keine Paketwaage, sondern hast du dann deine DHL-Label immer auf DIN A4-Seite gedruckt. Ja, dann holst du einen DHL-Drucker, dann musst du Papier zum Einpacken und mittlerweile recyceln wir wieder sehr viel. Zwischenzeitlich haben wir tatsächlich Kartons, alles, also wirklich relativ viel eingekauft, viel Geld für ausgegeben. Mittlerweile bin ich eher wieder auf den Ding, kommen wir recyceln lieber mehr, bevor man immer alles in den Container bringt. Und aber das kostet halt auch, ne? Du musst dann natürlich auch als Ladenlokal, musst du natürlich irgendwann auch versandkostenfrei anbieten. Das heißt, wenn natürlich ein Kunde vor Ort geht und was einkauft, hast du natürlich mehr von, als wenn es online, ne? Mhm. Das ist halt so, wenn ab irgendwann zahlt es halt den Versand. Aber es ist ein Dreiviertelstandbein dazu geworden, sag ich mal. Also wenn jetzt der Laden macht, sag ich mal, so 85-90% aus, aber 15% so über dem Daumen macht online bei uns aus. Vielleicht manchmal auch 20, je nachdem, was man so für Neuheiten kriegt, dann kann da auch mal mehr rausgeschickt werden.
Cool. Gut, ist ja gut, dass man auch so ein bisschen so die Fühler ausstreckt und nicht nur lokal dann agiert.
Ja,
trotzdem diese persönliche Beratungskomponente weiterhin hat und dieses Gefühl, dass man im Laden nebenan einkauft.
Das wollen wir zumindest vermitteln. Ich tippe, das funktioniert zumindest zu Teilen ganz gut.
Cool. Ja, Patrick, hast du noch Fragen? Mir sind die Fragen jetzt ausgegangen.
Ich glaube, du hast alle Fragen gestellt, die es zu stellen gibt.
Okay, pass auf, Dennis. Wir hatten uns dann noch überlegt, dass wir, also neben deinem Laden und auch nochmal so ein bisschen, weil du hattest ja auch gesagt, du machst Kickstarter. Mhm. Wir machen ja auch Kickstarter, hatten wir eingangs schon. Und ich hatte gesehen, du machst ja auch Kickstarter, du kaufst die Dinger und für den Laden, ne? Hatte ich das Gefühl, auch, dass das
ja,
das
ja, genau.
Genau, deswegen hat man gedacht, wir quatschen noch so ein bisschen allgemein über, über Kickstarter und allgemein Crowdfunding. Und bevor wir das machen, erklärt uns der Patrick einmal, was es mit diesem Crowdfunding überhaupt auf sich hat.
Genau, Crowdfunding ist eine super Sache für Spieleentwickler oder Leute, die eine tolle Idee haben, um neue Sachen auf den Markt zu bringen, ohne dass sie das Geld dafür besitzen. Crowdfunding sagt schon, dass der Name, die Leute, die dich oder das Projekt interessant finden, finanzieren dir, dass du quasi dieses Projekt, in dem in unserem Fall halt Brettspiele, auf den Markt bringen kannst oder produzieren kannst. Hat ein paar Vorteile. Der Einzelne muss nicht so viel Geld bezahlen, damit er dem Typen, der das Produkt herstellt, unterstützen kann. Gleichzeitig kann derjenige, der das Produkt anbietet, es auch ein wenig günstiger machen. Aber es hat auch ein paar Vorteile. Noch ein Vorteil ist, wenn ich das Spiel unterstütze oder das Produkt, bin ich nicht automatisch dazu bezwungen zu bezahlen, weil wenn das nicht gefundet wird, also nicht genug Geld zusammenkommt, dann kriege ich mein Geld, was ich eigentlich spenden wollte, wieder. Was ein großer Nachteil ist für den Investor, weil er eigentlich nur Geld dafür zahlt, dass er dieses Crowdfunding anmeldet. Und das ist nicht gerade sehr wenig, was ich so gelesen habe.
Also das heißt, du bezahlst nicht, wenn das Projekt erfolgreich ist, sondern du zahlst so oder so an die Plattform sozusagen.
Richtig, als Ersteller des Projekts, okay. Genau. Richtig, das ist im Großen und Ganzen Crowdfunding eigentlich zusammengefasst. Mehr gibt es da nicht, alles oder nichts Prinzip. Jeder gibt sein Geld und in der Hoffnung, dass es klappt.
Aber das ist ja dann oft zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt bestelle und eine Woche später ist das dann da oder nach Abschluss der Kampagne kommt das dann?
Nee, tatsächlich nicht. Genau, wir finanzieren das Spiel und oder das Produkt und dann wird es quasi erst in Produktion gegeben. Dann hat derjenige, der das gemacht hat, bekommt dann all das Geld und kann dann seinen Leuten sagen, hier jetzt mach mal den Druck für die Karten, jetzt machst du die Schachtel fertig und so weiter und dann kann es noch 1-2 Jahre dauern, bis wir vielleicht das Produkt erst in der Hand halten tatsächlich.
Okay, also man geht da so ein Stück weit arg in Vorleistung mitunter.
Sehr arg in Vorleistung, ja.
Okay, dann was sind so Plattformen dafür?
Kickstarter ist, glaube ich, so die größte mit dabei, wobei die sich so auf alles irgendwie so ein bisschen gemacht haben. Gamefound ist da schon eher so für uns, für Brettspieler mit dabei. Genau, das sind so die zwei größten eigentlich so, die für uns Brettspieler auch interessant sind.
Dennis, kennst du noch Plattformen? Oder, also ich kenne nämlich auch nur die beiden. Kennst du noch andere Plattformen, wo sowas stattfindet?
Ich glaube, ein ganz, 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 ganz abgelegenen Bereich Startnext oder sowas. Oder ist das nur für Gründer? Ich weiß, dass ein Laden im Süden über Startnext mal was gemacht hat in dem Brettspielbereich, also um seinen eigenen Laden quasi zu founden, ist ja im weitesten Sinne. Ich wüsste tatsächlich, außer Kickstarter und Gamefound, würde mir jetzt zumindest für den europäischen Bereich, vielleicht gibt es in den USA irgendwas, was man nicht kennen, aber...
Gibt ja noch die Spieleschmiede.
Ach so, stimmt.
Spieleschmiede. Ja, stimmt, Spieleschmiede.
Das ist auch noch so ein Ding. Ja, okay. Gibt es eigentlich was speziell für so für Händler? Nee, ne?
Also, gibt Händler-Pledges manchmal.
Okay, aber das ist quasi die normale Kampagne.
Genau, das ist die normale Kampagne, genau.
Okay. Ja, cool. Wie ist denn das? Also es gibt ja, du hattest ja gerade gesagt, im Grunde geht es darum, man hat die Kohle noch nicht und finanziert das, aber so aus meiner Erfahrung gibt es auf jeden Fall zwischendurch auch Kampagnen, da ist also eigentlich alles schon durchgeskriptet, wie das laufen wird und die haben im Grunde nur eine riesen Vorbestelleraktion. Gibt es da trotz, also Simon ist ja sicherlich ein populärer Vertreter dieser Herangehensweise, würdet ihr trotzdem sagen, dass sich das, dass es was dafür spricht, das mitzumachen da? Also statt einfach nur vorzubestellen, gibt es da irgendwie Anreize, trotzdem das über Kickstarter zu machen zum Beispiel?
Großer Anreiz ist diese extra Produkte vielleicht, die im Retail dann nicht mehr vorhanden sind. Zum Beispiel, dass man halt tolle Miniaturen dabei hat, die im Retail dann nur noch irgendwelche Meeples sind oder Standys, die man daraus gemacht hat. Dann gibt es irgendwelche tollen, besonderen Deluxe-Erweiterungen. Dann ist das Spiel nicht auf einer aus einem Pappboard, sondern aus irgendeinem Glaszeugs gemacht oder irgendwie so ein Blödsinn. Da können dann die das Spiel dann oder fanden wollen, sich so ein bisschen noch mal ein Zeug legen und den Leuten tollere Sachen geben, die man später nicht mehr bekommt, damit es als Anreiz halt für die Leute, dass sie das dann doch finanzieren.
Okay, verstehe. Wie ist denn das mit, also man gibt ja dann so einen Preis da, also da steht ja dann diese verschiedenen Pledge-Level oder wie sie genannt werden, ne, die man da auswählen kann. Von einem Dollar hatten wir eben gehört bis All-In, ne? Ist ja da Verschiedenes dabei. Sind das dann alle Kosten, die auf einen zukommen oder muss man da so ein bisschen, also für Leute, die das vielleicht noch nie gemacht haben und das mal machen möchten, gibt es da irgendwelche Kosten, auf die sie vielleicht noch achten sollten?
Versandkosten?
Ah, die sind nämlich noch nicht da drin.
Die sind dann noch nicht drin, genau.
Genau. Also, ist das mit Steuern?
Einfuhr kommt zum Teil, kommt drauf an, wo es herkommt. Kommt Einfuhr auch noch mit drauf.
Okay. Also alle, die es noch nicht gemacht haben, da kommen noch ein paar Kosten in Zweifel hinzu. Und die sind auch nicht immer ganz so optimal ausgewiesen. Ne? Also es ist sehr unterschiedlich, wer die Kampagne gestartet hat, würde ich sagen.
Ja, die meisten haben so eine schöne Tabelle immer mit dabei. Je nachdem, aus welchem Land man kommt, die und die Größe fürs Paket, steht das da mal bei, aber... Ja, ist meist eher versteckt da im unteren Teil der Kampagne.
Ja, gut, aber sollte man vielleicht einmal trotzdem komplett drüber scrollen und nicht nur, wenn man das Video oben gesehen hat, direkt All-In gehen. Habt ihr irgendwelche Tipps? Also sagen wir jetzt, also für Leute, die das dauernd machen, die brauchen sicherlich keine Tipps, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hab da mal Bock drauf, ich habe da was bei Kickstarter gesehen oder bei Gamefound, wo ich was spannend klingt, hättet ihr so ein paar Ratschläge, worauf man achten sollte bei so einer Kampagne? Um zu sehen, ob das ein seriöses Ding ist, ob das erfolgsversprechend ist, wie man da so ein bisschen vorgeht. Wie geht ihr da selber vor? Dennis, gerne.
Ja, wie gesagt, ich glaube, auch das ist wieder ein sehr breites, großes Thema, wo diese eine Frage ganz schön schwierig zu beantworten ist, weil A,
Entschuldigung.
Alles gut, ich versuche das auch kurz zu fassen so leicht wie möglich zu erklären. Also es gibt meiner Meinung nach immer weniger kleinere Publisher oder Autoren, die den Weg gehen und immer mehr große. Mhm. Beim Großen braucht man, glaube ich, fast keine Angst haben, dass man dass das Ding in die Hose geht. Also wie gesagt, bei Cool Mini oder bei Awaken Dreams, bei Gamefound oder was weiß ich, was da jetzt alles so unterwegs ist. Ich würde sagen, also bei 80% locker braucht man von vornherein keine Angst haben, dass da irgendwas schief geht. die anderen 20% musst du halt immer gucken, so wie gerade, also bei Gamefort habe ich noch nicht so viel gemacht, kann ich nicht so viel zu sagen. Also gerade bei Kickstarter schreibt der Publisher oder der Autor relativ viele Updates da rein, antwortet der schneller auf die Fragen. Das ist, würde ich auf den ersten Blick immer sagen, antwortet der viel, ist das zumindest jemand, der sich Mühe gibt. Ob das dann nachher alles so klappt oder nicht klappt, ist es was anderes. Wo man, wenn man noch nie gemacht hat, man sollte nicht in den damals eBay-Goldrausch auf alles bieten, was geht, sondern sich wirklich bei diesem brauche ich wirklich 98 Erweiterungen, die eigentlich nichts mehr machen als das Grundspiel. Das ist so, aber glaube ich schon eher der Kauf zwei, dreimal All-In, dann weiß jeder, was man meint. Muss man, glaube ich, auch mal gemacht haben, ein Meta-Paket nach Hause zu kriegen und zu wissen, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Und halt komplett unrealistische Dinge würde ich halt auch die Finger von lassen. Wenn dann eine Miniaturen-Kickstarter ist, der bombastisch aussieht, 35 Miniaturen hat und was weiß ich was, 40 Stunden Gameplay in der Kampagne oder was weiß ich was, und das ganze Ding soll nur 50€ kosten, würde ich zumindest erstmal stutzig werden.
Okay.
Ne, ist ja auch so, wenn du jetzt, sag mal, irgendwo zum Autohändler gehst und willst den Mercedes kaufen, der kostet, jeder weiß, das Ding kostet wesentlich mehr und der kostet nur noch 5.000€, den kaufst du ja auch nicht blind. Also, ne, ja. Also das ist halt nichts anderes wie in der anderen realen Welt halt auch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, nur von ein, zwei Projekten mal gehört, wo die wirklich dann, während es schon finanziert war, pleite gegangen sind. Es kann mal vorkommen, dass es 4 Jahre dauert und dann irgendwie auch Schimmel im Karton ist oder sowas, was irgendwie letztes Jahr mal war. Aber das weißt du vorher nicht. Ne? Aber ich glaube, wenn du das Geld dafür bereit bist, auszugeben, dann sollte man es auch einfach machen.
Okay, cool. Patrick, hast du noch irgendwelche Tipps?
Ja, zu der Gamefound-Sache von Dennis noch. Tatsächlich, jetzt, ich habe ja das Lord of Ragnarok da gebackt, da kriege ich fast wöchentlich erstmal ein Update, wie das aussieht. Und die haben auch sehr viele Community-Sachen zu den Miniaturen gemacht, von wegen, welche möchtet ihr tatsächlich haben? Da wurden dann immer Umfragen gestellt, also kann Awaken Realms der einzige sein, kann jetzt ein Glücksfall sein bei mir, aber da ist schon sehr viel Interaktion auch jetzt gewesen.
Kann man schon sagen, die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Genau. Awaken Realms, ja. Die kriege ich übrigens auch die E-Mails, weil ich mich damals für die Kampagne registriert hatte. Jedes Mal jede Woche denke, ach verdammt.
Ja. Tipps in dem Sinne, nicht blenden lassen von tollen Bildern, die man da sieht, erstmal. Mhm. Die versuchen natürlich, das ganze Spiel so toll wie möglich darzustellen. Alles wird erstmal bis ins Unendliche hochgemodelt, sage ich mal, am PC, dass diese Miniaturen auch ganz wunderbar aussehen und das alles so episch wie möglich aussieht. Da sollte man sich schon nochmal vielleicht an ein, zwei Stellen informieren. Die meisten haben ja auch schon Videos online auf deren Seiten von Leuten, die das rezensiert haben. Also da gibt es dann schon einige Sachen, wie man das auch mal live dann sieht, das Produkt, und schon mal so die ersten zwei, drei Meinungen darüber hört. Genau.
Ja, cool. So, dann Patrick, bleiben wir direkt bei dir, weil du bist ja selber angehender Spieleautor. Wie ist das für dich? Hast du dich damit schon beschäftigt, mit dem Thema, das darüber zu machen, so eine Kampagne zu machen?
Ich habe mich schon beschäftigt damit, genau. Ich habe mich noch nicht ganz genau mit den Preisen auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass, wenn ich das mache, dass es erstmal sehr viel Geld kosten wird und dass es quasi auch finanziert werden muss für mich, sonst verkacke ich es quasi und werde es nicht nochmal auf den Markt bringen. Deswegen ist es noch für mich sehr schwierig, wenn ich nicht merke, für mich das Signal von der Community, das wird was, die wollen das alle, ob ich das dann wirklich über Kickstarter mache oder Gamefound oder nicht doch lieber in einen Verlag gehe und das machen. Das irgendwie, das soll schon sehr teuer sein, und da habe ich auch schon mit ein, zwei Leuten geredet, die halt verkackt haben. Der Kickstarter ging nicht ganz durch und dann wurde es auch einfach nichts, obwohl das Spiel halt eigentlich super war. Da mussten sie halt schon dann einfach aufgeben mit dieser ganzen Geschichte.
Okay, also ist das, würdest du schon sagen, das Risiko für gerade so kleinere Autoren, die irgendwie alleine sind oder in so einem ganz kleinen Team, ist das Risiko schon deutlich höher als für etablierte Verlage, die es im Grunde dann als eine Vorbestellaktion
nutzen? Auf jeden Fall, genau, ja. Also da möchte ich für mich auf jeden Fall, wenn das Spiel jetzt endlich mal einen Status hat, wo ich sage, hier, komm, ich zeige euch das jetzt und ihr dürft jetzt alle mal gucken und ganz geil drauf werden, da will ich erst für mich auch wirklich hundertprozentig wissen, das wird was, ansonsten gehe ich da auf keinen Fall rein.
Okay. Ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was du da in Zukunft noch zu berichten hast.
Ich auch.
Ja, und dann nochmal Dennis, so als aus Sicht als Einzelhändler. Ich habe jetzt in der Vorrecherche gesehen, 2020 ist im Tabletop-Bereich wohlgemerkt bei Kickstarter über 230 Millionen gefundet worden. Im Vergleich dazu, die im Videospielebereich sind es irgendwie 23 Millionen gewesen. Also der Tabletop-Bereich explodiert da scheinbar ganz gut bei denen. Und das sind natürlich dann auch Sachen, die schon in Retail kommen, also so ein Frosthaven zum Beispiel, was irgendwie immer noch einer der ganz großen Kampagnen aus dem Bereich ist, wird es ja als Retail-Version geben und auch andere Sachen, so von Simon. Aber trotzdem ist das ja viel Zeug, was die Leute nicht im Einzelhandel kaufen. Gerade diese Sachen. Würdest du sagen, dass sich das so in letzter Zeit verändert hat und ob's, merkst du das überhaupt als Einzelhändler oder ist das so ein geringer Teil an Leuten, die darüber kaufen, dass es dir im Grunde egal ist oder wie gehst du damit um?
Teils, teils. Auch da ist es wieder nicht mit einer Antwort quasi schon wieder gegeben. Da ich vielleicht auch noch ein relativ junger Unternehmer in dem Bereich bin, von dem, dass ich jetzt 4 Jahre so einen Laden habe, habe ich nicht die Erfahrung von 15 oder 20 Jahren, die vielleicht andere Läden haben. Ich glaube, dass die Kickstarter eher skeptischer sehen als ich. Ich sehe das wieder aus dem Bereich der Vielspielerblase oder Social Media Blase. Wenn ein Spiel viel gesehen wird, wird es auch viel gekauft. Das heißt, es machen nie alle nur Kickstarter mit. Ich sage es mal, um auch vielleicht nochmal den Tipp zu geben, Kickstarter bei Gameford weiß ich es nicht. Ich glaube, da geht es auch mit PayPal. Aber Kickstarter ist ein reines Kreditkartending. Du kannst also nicht per Banküberweisung oder sonst was zahlen, sondern musst eine Kreditkarte haben. Tatsächlich gibt es halt noch echt viele Leute, die A, keine Kreditkarte Angaben im Internet machen möchten oder einfach gar keine haben. Von da hast du schon mal noch Potenzial für Kunden, die auch in den Laden kommen. Da ich auch da schon mit vielen drüber gequatscht haben, die auch wirklich viele Projekte gemacht haben, auch ich weiß nicht, ob es noch das Größte ist, hier mit den Godot-Jungs bin ich ganz gut bekannt und es ist ja so, dass diese ganze Kampagne ja weltweit geht. Das heißt, du hast den deutschen Markt ja nur zum kleinen Teil abgebildet und wenn das Spiel gut ist, verkaufst du es auch im Laden en masse. Bin ich mir ganz, 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 ganz sicher.
Also auch in der Retail-Version dann, wenn es.
Auch in der Retail-Version. Ja. Ich versuche, wenn es möglich ist, immer die Deluxe-Version auch für unsere Kunden oder auch für mich selber zu bekommen. Das ist nicht immer möglich. Aber im Großen und Ganzen sind die normalen Vielspieler auch mit der Retail-Version zufrieden. Sagen wir es mal so.
Okay.
Ich erkläre auch immer dabei, manche kaufen sich halt dann noch auf dem Zweitmarkt dann das alles nochmal nach. Aber gerade die ganz großen Dinger, ich glaube, das letzte war jetzt irgendwie Marvel Zombies von Cool Mini, sag mal, war jetzt, glaube ich, eins der größeren. Da hast du, wie viele Erweiterungsboxen hast du dabei beim Kickstarter, wenn du alles kaufst? Ich weiß nicht.
Viele.
Genau, viele, viele. Und meine ernst gemeinte Frage ist halt auch an jeden, auch ob jetzt der das gebackt hat und nicht hat, braucht man das wirklich oder ist das einfach nur ein Kaufen des Kaufenswillens? Deswegen glaube ich, rein spielerisch, kommt zum Beispiel Marvel Zombies, kommt halt 2024 auf Deutsch bei mir in den Laden rein. Das wird gekauft werden, da bin ich mir relativ sicher.
Das würde ich
natürlich
auch
jetzt nicht in den Stückzahlen, wie ich jetzt vielleicht ein Cascadia verkaufe. Völlig klar, das verkaufe ich wahrscheinlich wesentlich mehr, weil natürlich die Kickstarter-Spiele meistens auch natürlich teurer sind. Aber ich glaube, Cascadia zum Beispiel ist doch auch so ein Fall. War Cascadia, was ja jetzt aktuell in aller Munde ist, frisch ausgeliefert, weil wird zum Spiel des Jahres nominiert, sag ich mal, war, glaube ich, auch als allererstes ein Kickstarter.
Das kann gut sein, das weiß
ich. Genau, ist jetzt bei Cosmos, ne, so als Beispiel. Oder
der Tainted Grail ja im Grunde auch, ne, ist auch bei Pegasus gelandet.
Nach genau, wobei Tainted Grail nicht so der Riesenschlager war im Verkauf.
Okay.
Also liegt vielleicht aber auch dann wieder am Spiel. Ne? Also es gibt halt tatsächlich Kickstarter, die verkaufst du wirklich sehr, sehr gut und es gibt da Kickstarter, die verkaufst du halt eher semi. Aber von den Kickstarter-Spielen packst du dir halt auch keine 30 irgendwie in den Laden rein. Ne? Ja. Also das ist dann einfach auch so. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, umso mehr du ein Spiel bei Social Media oder irgendwo in den Videos siehst von den Influencern, YouTubern, umso mehr verkauft auch der einzelne Laden.
Okay. Nimmst du dann mal schon diese Händler-Pledges dann mit bei einigen Spielen und sagst, okay, da holst du dir, da gibt es ja dann immer diese 5 Dinger für einen als Händler oder sowas?
Genau, habe ich tatsächlich jetzt erst 2-mal gemacht. Ich habe aber schon neben den Kampagnen kannst du oft mit den Verlagen auch schon Sachen fix machen, dass du es nicht vorfinanzieren musst. Ich sag mal, wenn du als Laden jetzt mal als Beispiel von einem Spiel jetzt 40 Stück kaufst, ja, aus dem Kickstarter raus, weil man eine gute Absprache getroffen hat, man kriegt es vielleicht eine Woche nach den Bäckern, darf man es auch verkaufen, dann kannst du auch eine größere Stückzahl nehmen. Aber wenn du dann, ich sag jetzt mal, 1.500 Euro mal so vorfinanzieren musst, das kann sich kaum einer leisten, auch als Laden. Verstehe. Also du hast das Geld nicht einfach irgendwo liegen. Und wenn man dann also die meisten Deals laufen nebenher, nicht über Kickstarter. Über Kickstarter direkt habe ich tatsächlich erst 2-mal was gemacht für den Laden.
Ach, cool.
Und das meiste machst du tatsächlich, indem du die Verlage anschreibst. Hier, ich habe da Interesse dran. Gibt es da eine Möglichkeit, selbst wenn es kein Händlerplätsch gibt, man kann die ja einfach ganz normal anschreiben.
Ja.
Hat es auch schon Sachen gegeben, dass man dann was gekriegt hat. Und oder aber mein Distributor ist quasi dabei und er geht in den Kickstarter rein.
Ah, okay.
Und ich kaufe dann meinem Distributor ein. Ist dann zwar am Ende teurer für mich und auch teurer für den Kunden, aber ich habe meine Stückzahl und gehe halt kein Risiko ein.
Ja, ja, und für den Kunden am Ende, sonst wird das ja gar nicht bekommen. Also
dann
wird man sich ja explizit dafür entschieden, eben nicht vorzufinanzieren, nicht das Risiko mitzutragen und dann muss man es halt auch ein bisschen teurer bezahlen am Ende.
Genau.
Ja, spannend. Das war mir gar nicht so klar, dass man natürlich auch einfach nebenher Absprachen treffen kann und sagen kann, okay,
man kann es zumindest versuchen. Ja, ne? Also das ist natürlich, wenn du jetzt also bei Cool Mini brauchst du das nicht machen. Das ist völlig klar. Es geht dann jetzt eher, also ich bin gewillt, privat bei den etwas größeren Kickstartern aus Deutschland immer mit einzusteigen, einfach um da auch ein bisschen das zu supporten. Und da versucht man natürlich auch schon mal anzufragen, ey, sag mal, habt ihr noch welche für den Retail über? Kann man da was machen und gibt es da eine Möglichkeit? Und da ist das ein oder andere schon möglich. Wenn beides deutsche Seiten sind, ist das natürlich auch einfach mal den Telefonhörer in Hand zu nehmen und mal anrufen. Meistens kennt man sich zumindestens über Video oder man hat sich vielleicht auch schon mal gesehen und dann kann man mal besprechen, was es geht. Und natürlich hat man natürlich auch den gewissen Vorteil, dass wir mit der Aktion Hoher Spielwert, habe ich auch schon mal gesagt, da sind wir ja auch mit drin, sind wir mittlerweile irgendwie, ich glaube, 36, 37 Läden in Deutschland und Schweiz. Da haben wir natürlich auch ein großes Einkaufsvolumen als Gesamtheit und da kann man auch mal an einen Verlag herantreten, pass mal auf, wir würden da gerne was machen, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir da was Cooles hinkriegen, zum Beispiel die Tiere vom Ahorntal, was ja jetzt gerade in Auslieferung ist, da haben wir zum Beispiel auch 3 Wochen vorverkaufsexklusiv das Spiel bei uns.
Ach, cool.
Das heißt, also bevor es also in den normalen Handel geht, haben wir es 3 Monate bei uns, 3 Wochen bei uns.
Ah, okay,
und, aber das ist dann halt, ne, muss man halt miteinander sprechen. Aber das ist jetzt natürlich, als Gemeinsamkeit ist das natürlich jetzt kein Standardding. Also mit Kickstarter machen wir als Gemeinschaft nicht viel, sondern das ist dann bei mir, wie gesagt, teils. Du schreibst den Verlag an, du gehst mit rein oder dein Distributor hat es halt frühzeitig auf Lager schon drin und du stellst es da. Also die 3 Möglichkeiten gibt es, wobei ich sage, dass der Distributor das meiste, was ich anwende, ist.
Okay. Also
bestimmt 60% kaufe ich über Distributoren
von
Kickstarter-Spielen.
Spannend, also auch da eher Chancen für dich als Einzelhändler im Grunde, wie du da siehst, kann das so zusammenfassen.
Also ich sehe das so, ne? Das sieht bestimmt nicht jeder so, aber wie gesagt, was man viel sieht, wird viel gekauft.
Cool. Ja, prima. Haben wir noch was zum Thema Crowdfunding, Patrick? Hast du noch Anmerkungen?
Fragen? Nicht für die Kunden, die Leute, die jetzt quasi da backen wollen. Nee, ist ein spannendes Thema, aber ich glaube, da gibt's an anderer Stelle, können wir da noch intensiver drauf gehen.
Machen wir bestimmt. Ja, cool. Dann machen wir da auch einen Haken dran an das Thema und dann würde ich gerne mit euch am Abschluss noch so ein bisschen über die Trends für dieses Jahr, vielleicht sogar dieses Anfang nächsten Jahres, so die nächsten 12 Monate Trends, was erwartet ihr? Du hattest es eben schon angesprochen, Dennis, so deine, vielleicht so deine Schätzung, was Spiel des Jahres wird, sowas, was werden wir auf das Spiel dieses Jahr sehen, was immer dir einfällt an Trends?
Ja, tatsächlich glaube ich, dass Cascadia gute Chancen hat, mindestens nominiert wird. Mhm. Ich glaube, dass Carta Ventura, auch von Cosmos, auch vor kurzem erst rausgekommen ist.
Das sind diese kleinen Abenteuerspiele.
Das sind diese kleinen, sag ich mal, Stephen's Continent Light Spiele, haben die Chance, ich sage nicht, dass das wird, aber ich glaube, die haben die Chance, die Spielewelt an sich so zu verändern, wie vor 6 Jahren Exit. Ich glaube, okay. die Chance ist da. Weil die Exit-Spiele haben schon die Spielewelt verändert, ob jetzt für alle und meinen zum Guten, das wollen wir mal dahingestellt lassen, aber die haben die Spielewelt verändert, so, ja. Und Carta Ventura könnte ich mir ebenfalls vorstellen, dass es nominiert wird und dass es, wenn sie es gut machen, auch dort in 5 Jahren 20 verschiedene Teile im Regal stehen würden.
Okay.
Ja. Ich finde das grundsätzlich, dass es relativ wenig Spiel an sich ist, aber es ist eine coole Sache. Also es ist nicht dieses typische Brettspiel, ich habe ein Brett vor mir oder habe Karten vor mir, sondern es ist halt dieses gemeinsam am Tisch etwas zu erleben und zu entscheiden und zu machen. So sehe ich ja Exit auch. Das ist halt einfach eine Alternative zum Kinoabendessen gehen oder Film gucken. Mhm. Dafür ist es halt eine Alternative und das machen sie, finde ich, mit Carta Ventura auch sehr, sehr gut.
Cool. Wie gesagt, das Cascadia. Ist auch eine kleine Verpackung im Grunde, ne?
Genau, das ist quasi, ich sag mal, handgroß sind die ungefähr, wirklich klein vom Preis her. Ich glaube, die kosten 12 Euro, ist halt auch wirklich selbst mal für einen Blindkauf ganz gut.
Ja.
Ich probiere das mal aus, weil wenn dann 12 Euro in eine Hose gehen, ja gut, dann hast du halt 12 Euro, aber nicht 120 versenkt. Und das geht dann halt noch. Damit kann man damit am Ende leben.
Ja.
Boah, was ein Trend wird, unheimlich schwierig da was rauszusagen, was auf der Spielemesse zu sehen ist. Ich hoffe, dass auf der Spielemesse allgemein wieder mehr ausländische Verlage zu sehen sind wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja eher kleiner.
Mhm.
Mal gucken, was überhaupt im Herbst war. Ich finde, das ist für mich, ich sehe es natürlich auch aus einer anderen Perspektive,
klar.
Aber für mich ist natürlich die Spielemesse super interessant, gerade die kleineren Hallen, 5, 6 oder sowas, wo dann eher die kleineren sind oder halt auch die ausländischen Verlage, wo du halt mal nicht die Chance hast, auch als Händler nicht einzukaufen.
Ja, ja.
Also ich kaufe ja auf der Messe selber ja auch für mich immer ein, vielleicht weniger wie manch anderer, aber ich sag mal, meine 300 Euro bin ich auch messetaglos. Das ist dann aber auch dann oft Sachen, die du gar nicht kriegst.
Okay.
Und
okay.
Das wäre schön, wenn es dieses Jahr wieder mehr wäre. Sagen wir mal so, auf einen allgemeinen Trend. Vielleicht Wimmelbildspiele, ich weiß es nicht. Also es kam ja schon quasi nach dem Spiel des Jahres letztes Jahr, Mikro Makro kam ja jetzt schon letztes Jahr im Herbst noch ein weiteres raus mit Wimmelbildern. Da habe ich schon mehrere Sachen gesehen, dass da wo wir mehrere was machen sollen oder wollen. Ob das ein Trend wird, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Also ich denke vielleicht, wenn man dann noch von einem Trend sprechen kann, noch mehr kooperative Spiele für die Familie.
Okay.
Ja, ich sag mal so, vor 10 Jahren, selbst vor 5 Jahren gab es noch nicht so viel Auswahl an kooperativen Spielen wie jetzt. Dann war es auch eher die großen Sachen, sag mal. Es gab immer schon Kooperative, ne? Aber es waren dann eher so Dungeon Crawler und solche Sachen. Aber ich finde, auch im Familienbereich, selbst im Kinderbereich, tut sich da einiges, dass halt nicht immer nur gegeneinander gespielt wird, sondern miteinander, was ich total cool finde. Nicht jeder mag mit mir irgendwie kooperative Spiele spielen, gerade meine Frau irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht sage ich oder rede ich mal zu viel. Nein, Spaß beiseite. Also ich spiele wirklich sehr gerne auch kooperative Spiele und bin da auch offen immer für Neues. Aber einen richtigen Trend vielleicht habe ich noch nicht gesehen.
Okay, spannend. Wir gucken mal. Vor allen Dingen, Schauen wir mal, wir rufen dich dann an, wenn Spiel des Jahres und da sind.
Sehr gerne. Die letzten, also zumindest seitdem ich den Laden habe, lag ich zumindest mit den Nominierungen im Großen und Ganzen immer richtig.
Cool.
Vielleicht ist auch irgendein Spiel jetzt im Familienbereich oder im Expertenbereich, ich habe jetzt mal gerade die Gänsefüßchen hochgehalten für die Leute, die uns natürlich nicht sehen. Expertenbereich ist ja im Spiel des Jahres ja für die meisten Familien auch noch super gut spielbar. Das ist ja jetzt nicht das super krasse Expertending, was halt 5 Stunden dauert, sondern eher ein bisschen aufwendiger. Es ist halt nicht nur für die Heiligabendspieler geeignet, sondern es sollten dann die sollten ein bisschen mehr spielen. Da habe ich tatsächlich noch nicht wirklich so das Gefühl für, was da nominiert wird. Ich fand, letztes Jahr waren die Nominierungen sind ein bisschen stärker geworden, im Großen und Ganzen für die Vielspieler-Bereich. Aber im Großen und Ganzen hat uns der Preis irgendwie nie so groß interessiert. Man guckst da mal hin und guckst auch gerne an, aber das Spiel des Jahres war für mich jetzt noch nie ein Kriterium, das muss ich kaufen. Und ich finde, da sind die ein bisschen im Wandel. Wenn sie den Weg weiter beschreiten, fände ich es gut. Aber Cascadia würde ich mich jetzt fast sogar festlegen, das wird nominiert.
Cool. Ja, sind wir gespannt. Patrick, was hast du für Trends für uns?
Ich würde auch, glaube ich, das, was Dennis jetzt als letztes gesagt hat, so Familienspiele, kooperative Familienspiele jetzt mit, ich weiß nicht, wann Karak genau rausgekommen ist, aber es ist ja auch jetzt erst noch ziemlich frisch. Hier ist Wonderbook von Abacus, auch so ein riesen Aufriss, auch mit diesem 3D-Modell da gemacht. Andor versucht jetzt auch mit dem Junior-Ding noch ein bisschen größer zu werden, so wie ich das mitbekommen habe, so ein bisschen. Da soll jetzt auch ja noch viel mehr Geschichten auch drum gemacht werden. Also ich glaube, dass da jetzt nicht nur einfach Geschichten erzählt werden, sondern wirklich Sachen, wo auch Kinder dann mit Freude bei sind. Das, glaube ich, geht wirklich in die Richtung so ein bisschen.
Ja, Robin Hood und Palio waren ja eigentlich auch letztes Jahr gute Beispiele. Das sind auch eher nicht so, also eben keine Dungeon Crawler und sehr familienfreundlich beide im Grunde. Ne?
Genau. Ich glaube, bei den Nominierungen für Spiel des Jahres waren sogar alle drei letztes Jahr kooperativ. Ne? Es war ja Micro Macro ist kooperativ, Robin Hood ist kooperativ und Zombie Teens ist auch kooperativ.
Stimmt, dann, ja, die waren alle sogar, ja.
Dann im Expertenbereich, Paleo kooperativ, Anak war gegeneinander und Dings auch hier. Ja,
fantastische Reiche.
Ne? Also von 6 Nominierten im Kinderbereich, ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Dragomino ist es geworden. Ich glaube, das ist nicht kooperativ. Ich weiß es wirklich nicht.
Es klingt
Aber von 6 Familienspiel-Expertenspiel-Nominierten waren 4 kooperativ. Also da müsste man die letzten Jahre mal gucken, wann das mehr geworden ist. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass die letzten Jahre so viele Nominierte kooperativ dabei sind. Aber ich finde, das ist ein cooler Weg Vielleicht war es auch einfach nur das Spielejahr, ne? Ich finde das cool, weil ich glaube, vielleicht tun sich Familien einfach auch schwer, zu Hause zu spielen, wenn dann der Dötz zu Hause mit 8 oder mit 9 das Verlieren noch nicht so gut kann. Und dann ist man, also ich finde, man sollte auch mit Kindern ehrgeizig sein. Man darf Kinder nicht gewinnen lassen. Und so ein kooperatives Ding hält vielleicht die Familie noch mehr am Spielen, weil es einfach weniger Stress gibt, weil entweder gewinnen wir gemeinsam oder wir verlieren dann gemeinsam. Ne? Es ist halt nicht so, dass der Vater einfach auf Teufel komm raus gewinnt und der Kleine keine Lust mehr hat, sondern wenn, dann verlieren sie gemeinsam. Und das ist vielleicht für Familien auch sogar super interessant.
Ja, und da steht das gemeinsame Erlebnis dann im Vordergrund. Ne?
Genau.
Ja, cool. Patrick, noch sonst noch irgendwelche Sachen, die du oder dir wünschst von mir aus auch?
Wünscht, wenn ich es mir wünschen kann, ich weiß, dass bald nach dem 100. Anlauf, glaube ich, jetzt warte ich schon seit längerem drauf, es wurde mal bei Boardgamebox angeteasert im Shop, bei denen so ein ägyptisches Spiel geht um Mumien und so ein Blödsinn, also da stehe ich ja eher drauf, ich hoffe, dass mehr so auch in Richtung Horror mal mehr so ein paar Spiele rauskommen, Arkham Horror mäßig, jetzt nicht unbedingt als Thema, finde ich spannend, finde ich auch super cool, aber mal auch mehr andere Spiele, die in diese Richtung thematisch gehen. Finde ich auch mal ganz nett, ja.
Cool. Ja, ich kann mich im Grunde mehr oder weniger bei euch beiden anschließen. So einen großen Trendantenne habe ich nämlich gar nicht so richtig. Cascadia habe ich auch so mitbekommen. Es scheint ein ganz heißer Anwärter aufs Spiel des Jahres zu sein. Ja, und ich hoffe einfach mehr auch wieder auf Events und in echt spielen. Das ist so meine Hoffnung zumindest. Ja, cool. Ansonsten, da sonst noch jemand irgendwas hinzuzufügen, was so auf uns zukommt? Nee, prima.
Zum Thema Horrorspiele kann ich, bei Gamefound läuft ja gerade Lobotomie 2, da kannst du ja mal angucken.
Das habe ich auch schon angeguckt, ja.
Ja, ja, weil Freitagabend komme ich in den Genuss, weil der Potti kommt ja übers Wochenende, weil wir den Ladengeburtstag haben, wieder zu uns nach Hause. Und wir spielen tatsächlich. Er hat das zu Hause und bringt mir das mit und wir zocken das zusammen, den ersten Teil. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil das ja auch zum Beispiel beim zweiten Mal nur mit horrenden Preisen zu bekommen ist. Bin sehr gespannt drauf, ob es zu Recht so teuer ist. Aber dann könnte man jetzt nämlich, wo wir dann nämlich den Bogen wieder zu Kickstarter kriegen oder zu Gamefound, aktuell Lobotomie 2 bei Gamefound habe ich auch auf dem Schirm und ich könnte mir vorstellen, dass das nächste ist, was ich backen würde.
Ist auf jeden Fall auch auf meiner Watchlist drauf, ja.
Cool. Ich habe das an anderer Stelle oft genug wiederholt. Horror ist nicht so mein Ding, daher bin ich gespannt, was ihr dann berichtet. Ja, cool. Dann kommen wir langsam hier zum Ende. Und als Autofrage hatten wir uns überlegt, passend zum Hauptthema heute, was ist das Letzte, was wir im Fachhandel gekauft haben? Der Patrick darf anfangen.
Ich habe als allerletztes ein Geburtstagsgeschenk gekauft für Harry Potter Kampf um Hogwarts. Die zweite Erweiterung war es für mich. Ich glaube, es ist aber die erste Erweiterung, die rausgekommen ist. Ist die Erweiterung mit, wie heißt sie, Luna Lovegood.
Okay, genau. Cool. Dennis, was hast du als letztes im Fachhandel erworben?
Ja, auf jeden Fall im Fachhandel erworben habe ich Xia, wie man es auch immer aussprechen will. Ich nenne es Xia, ich bin Deutscher. Ich spreche es einfach westfälisch aus. Das 4X-Weltraumspiel habe ich tatsächlich nicht über einen Laden irgendwo kaufen können. Ich war so heiß auf das Spiel, also habe ich es bei einem befreundeten oder bekannten Händlerkollegen gekauft. Und ich kaufe ab und zu auch mal bei Satu ein. Ich glaube, das ist auch kein reiner Online-Händler. Ich glaube, die haben auch ein Store vor Ort in England, ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden mit den Einfuhrgebühren. Wie heißt denn der schöne große Franzose in Straßburg? Der macht auch viel mit Kickstarter-Versand. Jetzt hört mir der Name nicht ein. Aber Xia ist das, was ich als letztes im Fachhandel gekauft habe, was nicht bei mir gekauft worden ist.
Cool. Ja, das steht auf jeden Fall auf meiner möchte ich gerne mal spielen Liste. Das sieht
mega cool, also wirklich richtig, richtig gutes Ding, also mit Sci-Fi-Spielen bin ich sowieso schon mal, habe ich schon mal eine halbe Hand drauf und wenn man dann auch noch öfters mal Spielbericht gesehen, also wie gesagt, das kann ich wirklich nur empfehlen, echt cooles Ding und kriegt er jetzt bald auch alles auf Deutsch, also deutsche Karten, deutsche Regeln, bin schon sehr gespannt drauf.
Ja, dann werde ich dir vielleicht auch mal zuschlagen. Genau, das Letzte, was ich gekauft habe, war Liberation und Sprawlopolis. Sprawlopolis, dieses Einspielerspiel von Buttonshy bei Frosted erschienen und super cool, einfach so zwischendurch mal spielen und Liberation, Star Wars Rebellion in Hosentaschenformat. Auch sehr cool gemacht. Genau, das war's bei mir und ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank, Dennis. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. War schön, bei euch zu sein.
Prima. Wir hören uns dann zum Spiel des Jahres wieder. Wie versprochen.
Ja, gerne, gerne.
Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß daran. Habt ihr so ein bisschen Einblick bekommen, wie das ist, so einen Laden zu führen und was da so noch so hinter passiert. Mir hat es gut gefallen. Ich fand es spannend. Und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame Theory.